Inga, das war richtig schön, dir zuzuhören und auch die Begeisterung zu spüren, die du noch hast, was das Yucca betraf. Und wir merken dann auch mal, was Gebet auch für eine wichtige Aufgabe hat. Wir haben gebetet für das Yucca und es war eine gesegnete Zeit und besonders mit dem Regenbogen am Ende. Wow, was für ein tolles Bild, ne? Ein Bild hatte ich auch auf meinem Auto 1982, 83. Hinten auf dem Auto ein Aufkleber. Nein, nicht den Fisch, den viele von euch sicherlich kennen und manche auch drauf haben, um zu zeigen, dass wir Christen sind. Fisch, Symbol, erkläre ich später gerne. Nein, ich hatte einen anderen Aufkleber. Obwohl ich gar noch nicht, ja, ich war Suchender, aber ich habe den Aufkleber drauf geklatscht. Wenn dein Gott tot ist, dann nimm doch meinen. Bisschen provokant, oder? Ja, so war ich. Heute nicht mehr. Zumindest meistens. Es hat mich irgendwie gereizt, ich auf der Suche und ich wusste, dass es Gott gibt. Ja, und da fuhr ich da mit meiner heißen Kiste, ein englischer Sunbeam TI, die meisten werden den nicht kennen. Das war damals so eine Golf GTI-Killer-Rakete, der ging richtig ab. Und so fuhr ich auch nach Hause und meine Mutter sah diesen Aufkleber. Und was sagte sie? Dann musst du dich aber jetzt auch vorbildlich im Straßenverkehr benehmen. Mist, dachte ich, hätte ich den Aufkleber doch nicht drauf gemacht, ne? Dann musst du dich auch vorbildlich benehmen. Das war ein entscheidender Satz, glaube ich, überhaupt für mein ganzes Denken, was Christsein betraf. Ich muss mich vorbildlich benehmen. Und das prägte meine Zeit damals noch sehr. So mit Anfang 20, Glaube als To-Do-Liste oder als To-Do-Not-Liste. Also, was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Noch mehr beten? Morgens stille Zeit, wie der Pastor in der FEG, die ich damals schon ab und an besuchte, immer erzählte. Noch mehr Einsatz, noch mehr schaffen, noch mehr nicht versagen, obwohl noch mehr nicht versagen. Doch, geht, ne? Und ich glaube, diese Gedanken kennen viele von euch, kennen viele auch auf YouTube, die jetzt oder später zuhören. Glaube als to do oder to do not. Und ein Aufkleber sozusagen, wenn du das öffentlich machst, dass du Christ bist, dann musst du jetzt aber auch, du musst. Ich möchte weitermachen mit der Predigt über den Römerbrief und einen ganz entscheidenden Text aus Römer 8, Vers 1 bis 11 heute ich vorstellen, wo es darum geht, dass es halt nicht um das Muss geht, sondern um eine ganz andere Kraftquelle. Der Titel, Leben im Flow und dann, das kann man leider nicht so gut lesen, ne? Die Freiheit nicht mehr müssen zu müssen. Gerade hörte ich hinter mir, dass da eine andere Assoziation bei müssen zu müssen war. Das hätte ich vielleicht mir überlegen müssen. Okay, ich habe es mal so genannt, Flow. Flow, obwohl ich weiß, dass Leben im Flow eigentlich ein Begriff ist, der aus der positiven Psychologie kommt. Dort geht es um einen mühelosen, ein hochkonzentriertes, müheloses Arbeiten, ein Zustand, der in der positiven Psychologie ganz viel mit Selbstoptimierung auch zu tun hat. Das wollte ich damit auf keinen Fall ausdrücken. Und trotzdem habe ich diesen Begriff Flow genommen, weil er auch für das Christsein etwas ist, wo ich denke, da können wir was lernen. Es geht nicht um mühelose Spiritualität. Es geht heute auch nicht um ein gutes Lebensgefühl oder über die Veränderung des eigenen Denkens, sondern es geht viel, viel tiefer. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas einreden oder das eigene falsche Denken durchbrechen, wozu es oft in der Seelsorge lange Zeit braucht. Nein, hier und heute geht es um einen Text, der uns Gericht und Gnade vor Augen führt. Verdammnis ist ein Wort, das darin vorkommt, oder Verurteilung. Aber halt auch Auferstehung und ewiges Leben. Es geht heute um nicht weniger als die Freiheit zu leben und eine Befreiung, die uns lebendig macht. Eine Kraft, die alles ändert. Und ich lese uns aus Römer 8, die Verse 1 bis 11. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Andere Übersetzung, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Ich liebe Paulus und seine Gedanken, seine Wiederholung, wie er immer wieder auf den Punkt bringt und es mehrfach macht. Manchmal sind so Wiederholungen leider auch in der Predigt hilfreich, damit man wirklich versteht, worum es geht. Und nach dem Kapitel 7, wo es vor einiger Zeit drum ging, und nach Pfingsten, wo ich auch auf den Römerbrief schon Bezug genommen habe, schildert Paulus hier, was die Lösung ist für den Kampf, den er in Kapitel 7 beschreibt, diesen Kampf des Menschen unter dem Gesetz, unter den Geboten, die Gott gegeben hatte, den Regeln des Lebens und wie er immer wieder daran scheiterte. Vielleicht erinnert euch noch an das Zitat, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich elender Mensch, immer müssen und am Ende doch nicht schaffen, wer wird mich davon erlösen? Und jetzt sagt er, so gibt es jetzt keine Verurteilung oder Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es geht um nicht weniger und mehr als einen absoluten Wendepunkt. Es geht um ein Jetzt, etwas, das jetzt beginnt. Und es ist etwas, wenn dieses Jetzt in unserem Leben Realität wird, das wirklich alles verändert. Ein ganz neues Leben, ein Leben, das ganz anders ist wie der Glaube, der vorher manchmal da war. Und ich konnte, als ich gestern noch mal an der Predigt gearbeitet habe, ich konnte nicht umhin, dieses Bild noch von dem Sohn aus dem Gleichnis von dem Vater und den zwei Söhnen mit reinzunehmen. So als kleiner Quergedanke oder Hinweis. Und dieses Gleichnis von den zwei Söhnen, das viele kennen, einfach genau das zeigt. Diesen Menschen, den zweiten Sohn am Ende, der erschöpft ist von seiner Maloche für den Vater. Glaube, der erschöpft. Glaube, der getrieben ist von vielem Ich muss, von ungeschriebenen oder geschriebenen expliziten Erwartungen, das kennt jeder. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang das Gesetz? Wie erklärt man heute Menschen, die vielleicht nicht mehr in den biblischen Dingen so bewandert sind, was das Gesetz ist? Kann ich es erklären mit so einer inneren religiösen Betriebssystemlogik, die typischerweise auf wenn dann beruht, also wenn ich mich so verhalte, wie Gott es mir sagt in seinen Geboten, dann werde ich gerettet? Wenn ich mich so und so verhalte oder dies und das nicht tue, dann werde ich seinen Segen erleben? Du musst das tun oder lassen um vor Gott bestehen zu können? Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass wenn wir in diesem Denken verharren, wir am Ende so freudlos draußen stehen, wie der Sohn im Gleichnis von den beiden Söhnen. Draußen. Ich habe überlegt, oder überlegt doch selber mal, warum das Muss uns in religiösen Fragen und in Fragen des Glaubens nicht retten wird. Warum rettet uns kein Muss? Was du musst oder was du nicht tun sollst? Ich glaube, dass immer, wenn wir in dieses Denken verfallen, wir eigentlich diese Logik, diese religiöse Logik füttern, die in allen Religionen vorhanden ist, von Disziplin, Moral und all den Kriterien, an denen wir vielleicht festmachen, dass Gott vielleicht am Ende doch mit uns gnädig sein könnte. Aber ich glaube, dass dieses Denken uns Gott immer mehr entfremdet. Und ich glaube, bei dem Begriff kam ich nochmal auf diesen Sohn im Gleichnis. Es zeigt einen Mann, einen jungen Mann, der dem Vater im Gleichnis entfremdet war. Ich glaube, dass diese religiöse Denke von ich muss uns Gott nur umso mehr entfremdet, so wie er Adam und Eva schon fremd geworden war. Das Gesetz, das zeigt uns, das ganze Alte Testament ist eine Regel oder es sind die Regeln, die Gott gegeben hatte, damit der Mensch vor diesem heiligen Gott bestehen kann. Angefangen mit den 10 Geboten und mit allem, was dann noch dazu kam. Aber das Gesetz war gerade für Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, ein Antrieb, den er nie erfüllen konnte. Wo er immer mit dem Gefühl unterwegs sein musste, okay, hoffentlich reicht es. In Levitikus 19 gibt es dieses schöne Heiligkeitsgesetz. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt da Gott zu seinem Volk. Ihr sollt heilig sein. Liebe Gemeinde, ihr sollt heilig sein. Ihr seid Gottes Gemeinde, Gottes Volk. Und schon nachher, wenn wir rausgehen und vielleicht sogar schon im Gemeindecafé passieren Dinge, die wieder überhaupt nicht dazu passen, ganz zu schweigen von meinem Fahrstil. Das Gesetz. Wir scheitern am Gesetz. Wir scheitern daran, uns selbst vor Gott zu heiligen, so zu leben, wie es eigentlich diesem heiligen Gott entsprechen würde. Das ganze Alte Testament bereitet diesen Gedankengang vor. Das Volk Gottes scheiterte an den Geboten, die Gott ihm gegeben hat. Und nicht umsonst gab es dann, was heute Tierschützer fürchterlich erschüttert, die Opfergesetze, wie man dann vor Gott doch bestehen konnte. Bis hin zum großen Versöhnungstag, wo der Hohepriester für das ganze Volk Versöhnung bewirkte. Das Gesetz ist für Paulus, als er den Römerbrief schreibt, längst zu einem Spiegel der eigenen Ohnmacht geworden, wie ja auch sein Satz es ausdrückt. Wer kann mich erretten? Wer darin hängen bleibt, der bleibt in dem typischen menschlichen Denken von Verurteilung, von Strafe, von Verdammnis und der Angst davor hängen. Und ich habe so viele kennengelernt, die da bis ins hohe Alter irgendwie immer noch drin hingen. Und nie durchgedrungen dazu sind, was wirklich auch das Christsein befreit. Die Angst davor, vor Gott nicht bestehen zu können. Das ist die Angst in allen Religionen. Wie ist es, ständig so eine innere Stimme zu hören, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht. Du hast schon wieder Punkt, Punkt, Punkt. Und vielleicht wirst du, wenn das immer wieder passiert, auch irgendwann aus Gottes Gnade rausfallen, denn offensichtlich lebst du ja nicht so, wie Gott es eigentlich von dir erwartet. Das Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Zweiter Gedanke, Glaube, der aufbaut auf dem, was Gott getan hat. Und ich habe bewusst nochmal das Gleichnis als Bild herangezogen, diesen Vater, der mit ausgestreckten Armen auf den Sohn, der nach Hause kommt, wartet und auch dem anderen Sohn, der da draußen stand, entgegengeht. Was heißt das im Kapitel 8 in den Versen 1 bis 4? Paulus sagt uns, es gibt einen Freispruch statt Verdammnis und Verurteilung. Es gibt einen Freispruch Und Paulus sagt, du musst dich nicht mehr anstrengen, sondern er sagt uns, das Urteil ist aufgehoben. Das Evangelium von Jesus Christus, der Kern unseres Glaubens heißt, das Urteil ist aufgehoben, wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Und doch kommt das so oft durch die Hintertür in unser Leben rein, dass wir doch wieder auf dem Modus unterwegs sind, Anstrengung. Es geht nicht darum zu sagen, dass jetzt alles egal ist. Dass unser Leben immer so laufen kann, wie wir uns das vielleicht in unserer Selbstbezogenheit oft denken. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich jetzt kann und lernen soll, was es heißt zu können, weil die Grundlage sich geändert hat. Weil mir vergeben ist in Jesus Christus, meine Schuld ist getilgt. Und dann spricht der Apostel in Versen 1 bis 4 von dem Gesetz des Geistes. Dem Gesetz, das durch den Heiligen Geist nun in uns Gestalt gewinnt. Eine ganz andere Ordnung wie das Gesetz zuvor. Er spricht davon, wie Gottes Evangelium, das Gesetz des Geistes, uns befreit von der Macht der Sünde und von dem Tod. Und wie uns Gott in Jesus Christus einen gnädigen und liebenden Vater zeigt. Das Ende der Verdammnis, der Verurteilung durch Christus, den Gott gesandt hat, das ist der Höhepunkt im Kapitel 8. Jesus wird Mensch. Er lebt auf dieser Erde, er lebt unter den Menschen und vollbringt das, was das Gesetz nicht konnte, aufgrund unserer menschlichen Schwäche. Und als ich heute Morgen nochmal die Predigt durchging, beim Glas Wasser und dem doppelten Espresso, den ich sonntags immer zu mir nehme, mehr kann ich nicht essen, da lag mein Handy vor mir mit dem Hintergrundbild von unserer kleinen Amaya, unsere erste Enkelin. Und wir waren so dankbar, Sabine und ich, dass wir diese Woche uns freischaffen konnten, dorthin fahren konnten. Sie ist 3 Monate zu früh auf die Welt gekommen. Und danke für alle, die für sie beten und auch für die Eltern. Und ich sah dieses kleine Wesen, 28. Schwangerschaftswoche. Und das war nicht vorgesehen, hier in meinem Predigtskript oder meinem Mindmap darüber zu sprechen. Aber mir ist noch mal was deutlich geworden. Wie macht das Gott, dass er unsere Herzen erreicht und dass er die Religiosität aus uns austreibt? Er macht es, indem er Mensch wird, so zerbrechlich wie mein kleines Enkelkind da. Ihr könnt euch das kaum vorstellen, wenn ihr das nicht gesehen habt. 28. Schwangerschaft, so 3 Monate zu früh. Gut, Jesus war kein Frühchen, aber Jesus wurde Mensch. Kannst du weinen darüber? Ich habe geweint, als ich das erste Bild von meiner Enkelin sah. Ich habe geweint, so ergriffen hat mich das. Kannst du weinen darüber, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus? Und was er uns da zeigt, dass wir ihm so lieb sind, so wertvoll, dass er ganz klein als Baby in diese Welt kommt. Ich musste weinen heute Morgen. Kannst du weinen an Karfreitag, wenn du auf das Kreuz schaust oder hier auf das Kreuz schaust und dir vorstellst, das war ja nicht das Ende der Geschichte, dass er als Baby hier geboren wurde in dieser Welt. Er starb für uns am Kreuz. Gott zeigt uns, wie sehr er uns liebt in Jesus Christus. Das Bild vom Vater, der mit offenen Händen dasteht und sich auf den Sohn freut, der nach Hause kommt und versucht, den anderen Sohn einzuladen. Das Ende aller Verurteilung durch Christus, den Gott gesandt hat. Und es geht nicht darum, zu müssen, sondern es geht darum, den Antrieb zu wechseln. Die Grundlage muss sich ändern. Das, was in unserem Herzen sich ändern muss, damit das Leben zu einem ganz anderen und freien Leben wird, das wird in den Versen 5 bis 8 in diesem Text deutlich gemacht. Nicht aus eigener Kraft soll ich Christ sein und leben, mein Leben als Christ leben, sondern aus der Kraft dessen, was Gott schenkt, aus der Kraft seines Heiligen Geistes. Das Wissen darum, dass Gott in mir wohnt, in dir wohnt, durch seinen Heiligen Geist, es ist das, was alles verändert. Und Paulus trennt hier ganz bewusst zwischen zwei Daseinsformen. Nicht zwischen zwei Verhaltensweisen, sondern zwischen zwei grundlegenden Unterschieden in der Ausrichtung unseres Lebens. Er spricht, auch wenn die Hoffnung für alle Übersetzung, die ich vorhin benutzt habe, das nicht so explizit benutzt, vom Fleisch. Also von der Körperlichkeit nicht nur, sondern von der Existenz des Menschen, der gottlos ist. Gottlos, ne? Adam und Eva wurden gottlos, im wahrsten Sinne der doppelten Bedeutung dieses Wortes. Er spricht vom Fleisch, von einem Menschen, der durch das Misstrauen Gott gegenüber in seiner Existenz ohne Gott unterwegs ist, um sich selbst sich dreht, getrennt von Gott. Er spricht von Menschen, auch von sich selbst an anderer Stelle, von so einer Art Krampf- und Kampfmodus. Bist du immer noch in diesem Krampf- und Kampfmodus des Christseins, dass du denkst, du musst irgendetwas beweisen? Er spricht auch davon, was die Folge dieser falschen Basis im Leben ist. Das Trachten des Fleisches, also dieses Leben in der Selbstbezogenheit, führt am Ende zum Tod, sagt er in den Versen 5 bis 8. Dagegen das Trachten des Geistes bringt Leben und Frieden mit Gott. Es geht auch um eine Entscheidung zu treffen und zu verstehen, was die Grundlage meines Lebens ist. Was es heißt, geistlich gesinnt mit dem Heiligen Geist Gottes zu leben. Dieser Flow-Modus des Christseins hat eine ganz andere Grundlage, weil ich kapiere, ich bin geliebt, mir ist vergeben. Ich weiß schon längst, dass ich ankommen werde, wenn ich einmal sterbe. Und dieses Ankommen ist mir geschenkt. Ich weiß, dass ich gerettet bin, geliebt bin. Und aus diesem Status sozusagen des Friedens mit Gott und in der Folge auch des Friedens mit mir selbst muss ich nicht mehr, sondern ich kann. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich kann. In Christus und durch seinen Heiligen Geist kann ich. Können statt müssen. Weil der Heilige Geist es möglich macht. Und weil ich durch den Heiligen Geist aus dieser neuen Identität, letztens ging es mit unserem Gast um die Identität in Christus, aus dieser neuen Identität herauslebe. Und Paulus spricht in den Versen 9 bis 11 davon, dass wer den Heiligen Geist hat, der gehört zu Christus. Wer zu Christus gehört, hat den Heiligen Geist. Und er spricht davon, dass dieser Heilige Geist derselbe Geist ist, der Jesus auferweckt hat. Was für eine Kraft! Und diese Kraft will in dir wohnen, in mir wohnen. Und dieser Geist, der Jesus aus dem Grab herausholen konnte und wieder auferstehen ließ, der hat doch mit Sicherheit auch die Kraft, unser manchmal totes geistliches Leben wieder zu erwecken. Unsere sterblichen Leiber auch hier lebendig zu machen. Leben im Geist ist kein neues Muss, sondern ein Du kannst. Du kannst. Weil du nicht mehr auf das schaust, was deine Begrenzung ist und wo deine Kraft vielleicht für reicht und dann nicht mehr reicht, sondern darauf schauen darfst, was der Heilige Geist kann. Ein Geist, der von den Toten auferweckt hat. Weg von allem religiösen Tun hin zum sich verlassen. Nicht im Sinne von verlassen sich fühlen, sondern sich darauf verlassen, dass das jetzt, wovon Paulus spricht, geschehen ist. Ich darf leben. Ich bin gerettet. Ich bin Kind Gottes. Punkt. Manchmal lebt sich das ganz gut mit diesem Gedanken und manchmal sind so Gedanken auch angefochten. Und gilt dann Gottes Versprechen nicht nur, weil ich gerade in der Falle mich befinde und mein Glaube angefochten ist? Nicht, ich versuche es jetzt locker, so im Sinne des menschlichen oder positiven Psychologie, des Flows, sondern viel tiefer geht das. Ich muss es gar nicht mehr selbst schaffen. Und dann bietet er in den Versen 18 bis 25 später diese Brücke zu der Auferstehungshoffnung. Ich weiß, dass ich leben werde, auch wenn ich sterben muss. Und da kommt dieser Gedanke und dieses Wort Flow nochmal. Ich lasse mich mitreißen vom Heiligen Geist. Ich lasse mich einfach mitreißen. In der tiefen Gewissheit, dass die Grundlage meines Lebens eine ist, die mir geschenkt ist. Ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du das schon lange so alles festgemacht und verstanden und dann denk einfach, wow, es ist schön, dass ich das verstanden habe und toll, dass der Detlef nochmal andere daran erinnert, worauf es ankommt. Aber vielleicht entdeckst du auch, dass da doch ganz viel Ich muss immer noch im Herzen ist. Ganz viel Imperative. Was du musst oder was du nicht tun darfst. Du musst nicht mehr müssen. Das Einzige, was du musst, ist es wollen. Es wollen. Und das Es wollen fängt damit an, dass ich mir eingestehe, ich kann es nicht. Ich bin ein ganz schöner Held an vielen Stellen. Ich habe viel drauf. Aber immer wieder musste ich lernen, dass das nicht reicht. Ich mache auch gerne 100%, weil ich dann sicher sein kann, dass ich nicht gescholten werde oder versage. Aber gerade in diesem 100% leisten wollen, habe ich immer wieder den Zerbruch erlebt und erlebt, dass ich es nicht kann. Und wie wichtig es ist, dass ich weiß, dass ich Gottes Heiligen Geist habe. Also hör auf zu kämpfen. So viele Christen empfinde ich im Alarmmodus, ständig kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist kein Kampf mehr. Es ist auch kein Krampf mehr, weil du beschenkt wirst. Weil dein Status in Christus jetzt ist, Gottes Kind. Ich habe den Heiligen Geist zu 100% und du auch. Richte dein Herz neu aus und hör darauf. Und fang an zu leben in dieser neuen Identität in Christus. Das ist die Einladung, auch heute an dich, hier, auch im Stream. Und ich finde, dass je mehr ich das über meine Lebensjahre und seit meiner Taufe damals verstanden habe, umso schöner und gelassener wurde mein Leben, trotz meines Versagens. Trotzdem ich auch heute nicht vor Gott bestehen könnte, wenn Christus nicht dieses Problem ein für alle Mal geregelt hätte. Bevor ich mit uns bete, kommt vielleicht nochmal die Frage auf, was ist denn jetzt mit dem Autofahren, Detlef? Das war ja mein Eingangsbild, ne? Ich habe kein schnelles Auto mehr, dann entfällt dieses Problem. Mit dem alten Benz, da gibt es keinen Grund zu rasen. Ich habe einfach kein Auto mehr, mit dem ich rasen kann. Und außerdem fährt meine Frau meistens, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Also, ich bin nicht mehr in der Versuchung zu denken, ich müsste mich im Straßenverkehr besonders gut benehmen, nur weil ich erkennbar bin an irgendeinem Aufkleber oder weil ich vielleicht bekannt bin als Pastor. Ihr könnt ja mal meine Frau fragen, wie das heute mit meinem Autofahren ist. Mit meinem Christsein. Mit meinem Leben als Christ, das habe ich euch erzählt, wie es ist. Es ist geprägt von einer großen Gelassenheit, weil ich in Christus Gottes Kind bin. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, durch Jesus Christus ist uns alles vergeben. Unsere Schuld genauso wie unser Misstrauen dir gegenüber. Du vergibst uns sogar, wo wir aus falschen Antrieben heraus meinen, dir irgendetwas beweisen zu müssen. Du schenkst uns deine Gnade, deine Vergebung, neues Leben durch Jesus Christus, deinen Sohn. Und ich bitte dich, dass du uns das fest ins Herz schreibst, dass das reicht. Wir müssen nicht mehr irgendwas müssen, sondern wir haben es hier und jetzt, wenn wir mit dir, Herr Jesus, leben. Unser Glaube und damit unser Vertrauen bei dir festmachen. Schenk uns diese Gewissheit. Schenk uns dieses Vertrauen. Und wo das noch nicht so ist, bei dem einen oder der anderen, hilf dazu, das sich einzugestehen. Hilf uns jetzt und hier darauf zu vertrauen, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und dass wir gerettet sind, Kinder Gottes, das ist das, was Paulus uns auch heute zu sagen hat. Amen.